Der Schauspieler Jörg Hartmann ist heute unser Gast im Studio. Einem großen, großen Publikum ist er durch den Dortmunder Tatort bekannt. Seit 2012 spielt und entwickelt er die Figur des Kommissars Peter Faber weiter. Und zuletzt schrieb er selbst das Drehbuch. Und er hat eine Autobiografie geschrieben. Sie heißt Der Lärm des Lebens, in der er auf die Prägung durch sein Aufwachsen im Ruhrgebiet zurückschaut, auf seine ersten Theaterschritte, die er unter anderem in der Berliner Schaubühne gemacht hat, und auf die Demenz seines Vaters. Morgen liest er hier im Haus des Rundfunks im großen Sendesaal aus seinem Buch. Und jetzt ist er mir zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Hartmann.
Ja, hallo, danke schön.
Was war denn der Impuls, dass Sie ein autobiografisches Buch geschrieben haben? Man könnte nämlich da einwenden, Sie sind ja erst 57 Jahre alt, da werden ja wohl noch ein paar Dinge kommen.
Ganz so alt bin ich noch nicht, ich werde jetzt 55.
Aber Verzeihung,
macht nichts, alles
falsch
gut.
Gerechnet.
Ich kann damit leben, ja. Naja, ehrlich gesagt, ich nenne das ja gar nicht Autobiografie, genau aus dem Grund, weil das klingt so, als würde ich mich wahnsinnig wichtig nehmen, und Autobiografie hat sowas, so einen Anspruch auf dokumentarisch Verbrieftes, auf Vollständigkeit etc. Und ich habe eine Auswahl getroffen, nennen wir es Erinnerungsprosa oder ja, eine romanhaft erzählte Liebeserklärung an die Familie, an die Herkunft, sowas vielleicht.
Ich finde, es ist ein nachdenkliches Buch auch geworden. Sie erzählen ja auch von Demenz und Tod Ihres Vaters. War das vielleicht der Auslöser, ein Nachdenken über das eigene Werden zu verschriftlichen?
Ja, also es war mir auch wichtig, ganz viel Humor reinzupacken, und das wechselt sich eigentlich immer ab, Humor und Tragik, aber in der Tat, Sie haben es getroffen, das war der Auslöser damals, als mein Vater starb und auch schon kurz vorher. Er lebte mit seiner Demenz in einem Heim, hat mich das so berührt und beschäftigt, dass ich damals sozusagen schon angefangen habe, Erinnerungen zu sammeln. Ich wusste damals noch nicht, dass es vielleicht mal Prosa werden könnte, dass ich da was Richtiges draus machen würde. Aber 2 Jahre später habe ich dann irgendwann angefangen. Ja, das hat mich sehr beschäftigt, dass mit ihm seine Geschichte und alle Erinnerungen, auch die Geschichte meiner gehörlosen Großeltern, seiner Eltern, vielleicht irgendwann verschwinden würden. Und ich hatte zu spät angefangen, vielleicht alle Fragen zu stellen. Und dann war es zu spät und ich wollte es festhalten.
Gehörlose Großeltern in der Zeit des Nationalsozialismus.
Ja. Das ist richtig, ja.
Sie beginnen, ich möchte jetzt an den Anfang des Buchs, Sie beginnen da mit Ihrem Aufsuchen des Ciao, ein Restaurant bei der Schaubühne, quasi ja, die Edelkantine des Theaters, um blutjung, noch Schauspielstudent, sich der damaligen Intendantin der Schaubühne Andrea Berth vorzustellen, ihr vorzusprechen. Wir hören einen Ausschnitt von Ihnen gelesen.
Im Westen Berlins, dem Grunewald so nah und doch im Gewimmel der Stadt, gibt es einen Bau, der jünger aussieht, als er ist. Wie ein Schiff liegt er da, mit kühnem, rundem Schwung zur Straße hin. Dieses Schiff war ursprünglich mal ein Kino. Es wurde im Krieg beschädigt, verfiel und was weiß ich, was noch alles mit ihm passierte, bis es letztendlich wachgeküsst wurde von einigen eifrigen Theaterleuten. Und seitdem ankert es hier im Hafen des Lehniner Platzes am berühmten Kurfürstendamm, hat gute, mitunter sogar herausragende, ach, was rede ich, legendäre, aber auch schwierige Zeiten erlebt und nennt sich bis heute Schaubühne. Neben diesem Theater gab es mal ein Restaurant, einen Italiener mit Namen Ciao. Und da die Theaterleute das Ciao zu ihrer Kantine, nein, zu ihrem Wohnzimmer auserkoren hatten, sie also traf man sie nicht im Theater an, mit Sicherheit dort zu finden waren, hieß die Schaubühne bei vielen bald nur noch Ciao-Bühne. Das wussten wir damals noch nicht. Aber wir wussten, die Chancen standen nicht schlecht, die Chefin der Ciao-Bühne im Ciao anzutreffen.
So beginnt das Buch Der Lärm des Lebens von Jörg Hartmann bei uns auf rbb Kultur in der Lesung von kommenden Montag an, morgen Abend live im großen Sendesaal um 20 Uhr in der schönen Lesung. Herr Hartmann, das ist ja aufgegangen. Sie durften Andrea Berth vorsprechen, wenn aber auch erstmal ohne Erfolg. Hätten Sie diesen Mut noch heute, diese Chuzpe?
Gute Frage. Also damals hatte ich natürlich diese Hybris und man braucht wahrscheinlich auch eine gewisse Naivität, ne, wenn man aufbricht in sein eigenes Leben. Und das hatten wir. Wir waren aber auch als Schauspielschüler in Stuttgart darauf angewiesen, weil zu uns in den Südwesten der Republik kam leider kaum jemand. Ich weiß nicht, vielleicht lag es zu weit weg. Keine Intendanten, keine Regisseure zum Vorsprechen oder unser Schauspielschuldirektor wollte das irgendwie nicht. Also mussten wir uns auf den Weg machen und die Leute anquasseln. Und so sind wir halt nach Berlin und die Schaubühne war sozusagen ein Objekt, das Objekt meiner Begierde. Und plötzlich trafen wir Frau Breth da an. Sie saß da mit zwei älteren Herrschaften.
Ihren Eltern.
Wie sich herausstellte, mit ihren Eltern, ja.
Sie lässt sie dann tatsächlich vorsprechen und sie gibt dann ihnen und ihrer Begleitung auf, sich nach einer ganz bestimmten Inszenierung zu richten, um dann nochmal zu ihr zu kommen. Also diese Inszenierung 1969 aufgeführt bei den Kammerspielen in München. So sollten Sie diese Rollen dann ihr vortragen. Wie schätzen Sie denn diese Aufgabe von ihr heute ein?
Ja, das hat sie nicht direkt gesagt, dass wir es genau so vortragen sollten, aber wir sollten das doch uns mal anschauen. Das ist ja immer ein großes Theater. Das war gar nicht so leicht, diese Aufzeichnung zu bekommen von 1969 und damals kurz nach dem Mauerfall. Es gab kein Internet und so. Das war noch ziemlich schwierig. Aber dann begann eine große Reise durch die halbe Republik, weil wir wollten es natürlich machen. Wir haben alles in die Wege geleitet, um an der Schaubühne zu landen. Und das ist ein sehr humoristischer Weg. Das ist eine Ebene des Buches, die sozusagen stattfindet in einer Zeit des Aufbruchs, so wie ich es damals nach dem Mauerfall empfunden habe, war eben auch dieser persönliche Aufbruch. Das war sehr lustig letztendlich.
Sie lernen allerhand und Sie bekommen einen Ratschlag des Theaterstars Rolf Beusen, der Sie zur Vorbereitung des Vorsprechens in München besucht hatten, der sagt, tut immer nur das, was ihr verantworten könnt. Ist das Ihr Credo geworden?
Das war es lange, in der Tat. Ich habe dann immer versucht, mir das zu gegenwärtigen, diesen Tipp, diesen Ratschlag. Und immer, wenn irgendein Regisseur, eine Regisseurin oder wer auch immer was von mir verlangte, wo mein Bauchgefühl sagte, nee, Hartmann, das stimmt einfach nicht, das ist zu dicke oder das ist nicht wahrhaftig, dann habe ich mich immer wieder an den Spruch von Herrn Beusen erinnert. Von daher hat er mich schon geprägt, ja. Man musste allerdings natürlich auch aufpassen, man muss auch mal richtig daneben treten und aus Fehler machen, um aus ihnen zu lernen, glaube ich.
Ja, wenn Sie sagen, Sie haben auf Ihre Intuition, auf Ihr Bauchgefühl da gehört, hatten Sie denn immer einen Zugang zu dieser Intuition oder war das auch Arbeit?
Ach, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass so ein gewisses Gespür immer vorhanden war, ja. Was nicht heißt, dass ich nicht mal komplett falsch liegen konnte, aber ich glaube, das spürt, wenn man in sich horcht, spürt das eigentlich jeder, was jetzt komplett falsch oder was richtig ist, was sich richtig anfühlt. Wenn man sich verbiegt, wenn man irgendwas auf Teufel komm raus konstruiert, dann merkt man eigentlich, nee, das ist angeschafft, das stimmt nicht. Und
ja, da müssen Sie sich aber auch gerade machen und dem Regisseur dann sagen, nee, so nicht.
Das ist richtig. Dazu braucht man dann auch immer eine gewisse Chuzpe. Manchmal ist man auch so blockiert, dass man keinen Zugang zu sich selbst hat und das nicht spürt. So, dann braucht man vielleicht wieder ein bisschen was, ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, in der Regel ist das immer ein guter Wegweiser, eine gute Wünschelrute.
Sie sind in einem Arbeitermilieu groß geworden. Ihr Vater, der war gelernter Dreher und tätig in einem Kreuzstromwerk. Und Ihre Eltern hatten auch eine Zeit lang eine Pommesbude. Was denken Sie, wie hat Ihre Herkunft Sie geprägt?
Ach, na ja, also sagen wir mal, der Humor war auch sehr vorherrschend bei uns. Im ganzen Hartmann-Clan sozusagen, bei meinem Vater besonders. Das war ein ziemlicher Hofnarr, muss man sagen. Von daher hatte ich auch immer als Kind das Gefühl, Mensch, das Leben ist ja eigentlich zum allergrößten Teil ein Riesenspaß. Mein Vater hat mir auch immer gesagt, der erste Gedanke ist immer der beste. Also damit meint er eigentlich das Bauchgefühl. Oder wenn du etwas gibst, dann bekommst du auch so. Nicht? Und sage ich mal, in diesen in Anführungsstrichen einfachen Verhältnissen groß zu werden, ich habe nie irgendwas vermissen müssen, ja, uns ging es gut, aber habe ich, glaube ich, eine gewisse Bodenständigkeit behalten.
Sie sagen, ich liebe diesen Beruf, also den Beruf des Schauspielers, und ich verfluche ihn zugleich. Sie nennen sich auch selbst Theatersoldat. Zum Beispiel bei der Geburt ihrer ersten Tochter mussten sie zur Vorstellung eilen, während sie medizinisch versorgt werden musste, und auch zum Lebensende ihres dementen Vaters. Sie müssen als Schauspieler parat stehen, immer funktionieren. War es denn auch eventuell eine Flucht, sich dem Lebensende, dem Tod zu stellen?
Na, wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich das gemacht, wäre ich dahin gefahren. Gut, dann kann man sagen, vielleicht hätte ich das einfach alles absagen können. Damals bei dem Tod meines Vaters ging es um einen Drehtag in Tschechien, aber da fragst du dich natürlich, okay, der Drehtag ist morgen, reicht die Zeit noch? Das ganze Team ist vor Ort, das ist der letzte Drehtag. Dann bist du sozusagen Gefangener dieses ganzen Betriebs. Ne? Am Theater genauso, da ist eine Vorstellung, du musst irgendwie funktionieren. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt heute, würde ich das nicht mehr machen, dann würde ich einfach sagen, du Kinders, seht mal zu, dass ihr Ersatz kriegt oder einer liest die Rolle ein. Bei dem Drehtag ist es noch mal komplizierter. Mhm. Aber ja, das ist der Konflikt. Ich glaube, den kennt jede Schauspielerin, jeder Schauspieler. Man muss funktionieren und das ist nicht familienkompatibel. Und wenn ich sage, manchmal hasste ich meinen Beruf, dann hat es nicht was mit dem Schauspielen als solchen zu tun, sondern mit diesen Fesseln des Betriebs, mit diesem langen Arm, der dich immer wieder packt und hineinziehen will.
Ja, sie müssen Teil davon sein. Das gehört dazu. Ne?
Ja, da ist man auch auf eine Art Soldat. Also wenn man auch nicht wirklich willens ist, das durchzuziehen, dann schafft man das auch nicht. Also das muss man sagen. Man kann da nicht eine Schonvariante irgendwie einstellen. Also funktioniert leider nicht.
Ja, die Zeit, die man gibt, die gehört da dazu. Ne? Aber die Zeit, sagte ihr Vater, die, wenn man etwas gibt, dann bekommt man auch wieder was. Ich wollte noch auf den Titel Ihres Buches zu sprechen kommen, Der Lärm des Lebens, Herr Hartmann. Der Titel erinnert mich an einen Titel vom Schriftsteller Julian Barnes, Der Lärm der Zeit. So hat er seinen Roman über den Komponisten Dmitri Schostakowitsch genannt, Lärm der Zeit. Er erzählt zwischen Anpassung und Aufbegehren an das Regime in der Sowjetunion. Haben Sie den Titel im Kopf gehabt?
Ich kenne das Buch, ich habe es auch schon gelesen, aber ich habe jetzt sozusagen das nicht als Vorbild genommen. Ich habe lange nach einem Titel gesucht, der passt. Für mich lässt er viele Assoziationen, macht er viele Assoziationen möglich. Also Lärm nicht nur im Sinne von Krach, sondern auch von Trubel, ja, von Lebensprallem. Das Leben ist eine Baustelle, super Filmtitel. Also das ist für mich das, was der Titel ausdrückt, dass man das Leben nicht planen kann, dass es unvorhersehbar ist. Und gerade im Ruhrpott ist es auch oft laut, aber laut ist auch manchmal sehr schön.
Das Buch, das haben Sie Ihren Eltern und den eigenen Kindern gewidmet. Schließt sich da ein Kreis eines Lebens, der Kreis des Lebens für Sie?
Ja, das ist ganz bewusst so gewählt, in der Tat. Also es blitzen ja auch immer thematisch, sagen wir mal, diese Dinge auf, die über die Generation weitergegeben werden. Ne? Was übernimmt man von den Großeltern, von den Eltern? Was gibt man den Kindern weiter? Und das ist der Kreislauf des Lebens, das ist schon richtig. Und es endet ja auch dann sozusagen etwas, also hoffnungsfroh mit den Kindern. Das ist in der Tat ein Kreislauf, den ich dadurch zum Ausdruck bringen wollte, ja.
Jörg Hartmann im Studio auf rbb Kultur. Morgen Abend können Sie ihn live bei uns erleben im großen Sendesaal im Haus des Rundfunks zur schönen Lesung um 20 Uhr. Da geht's los. Und dann auch hier on air im Radio in unserer Lesung vom 18. März an. Vielen Dank für Ihre Zeit heute auf rbb Kultur, Hartmann.
Ich danke Ihnen.
Jörg Hartmann, Der Lärm des Lebens, ist bei Rowohlt Berlin erschienen, hat 304 Seiten und kostet 24 Euro.